1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Einen schönen Sonntag Ihnen und herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der heute eine Frau zu Gast ist, die eine Geschichte zu erzählen hat, die ans Herz geht, so wie ich finde. Wir werden 2 Stunden brauchen, um sie komplett zu erzählen, so mit allen Facetten, mit allen Einzelheiten, mit Versuchen und fast Scheitern und fast Aufgeben sogar. Jutta Weber hat als erwachsene Frau ihren leiblichen Vater gesucht und mit 50 Jahren gefunden. Die Geschichte hat sie aufgeschrieben. Die Geschichte heißt Rastafati, wie ich meine jamaikanische Wurzeln fand. Jutta Weber im HR1 Talk. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja eigentlich nicht Ihre Geschichte, sondern die Geschichte Ihrer ganzen Familie, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es war auch wahrscheinlich eher die nachfolgende Generation, nämlich die Generation meiner Kinder, die diese ganze Geschichte oder auch gerade das Ende der Geschichte so vorangetrieben hat.
Ja. Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir erstmal anfangen. Und über Ihre 4 Kinder reden wir auch noch, über Ihren Vati, den Sie gefunden haben. Wie geht's Ihnen denn?
Ganz gut geht's mir damit, sehr gut. Also es ist schon ein größeres Ding, als ich es vorher vermutet hätte. Also ich habe eigentlich vorher gedacht, dass mir nichts fehlt und dass ja, da zwar eine Sehnsucht besteht, aber die nicht unbedingt erfüllt werden muss.
Warum musste diese Geschichte aufs Papier?
Im Schreiben konnte ich das, also auch gerade der erste Teil des Buches handelt ja von meiner Kindheit und auch von diesen Gefühlen, die ich da diesem Phantomvater gegenüber hatte. Beim Schreiben konnte ich das ganz anders wieder aufleben lassen und das war sehr heilsam, sehr wohltuend.
Phantomvater, ein irres Wort, über das wir reden können in den nächsten 2 Stunden, denn Jutta Weber ist zu Gast heute Vormittag im HR1 Talk. Die Frau, die ihre Geschichte aufgeschrieben hat, wie sie als schwarzes Kind einer blonden Frau in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen ist, wie das ging mit der Suche nach dieser Identität, mit der Suche nach dem Phantomvater. Unser Thema heute. Schön, dass Sie da sind.
Danke. HR1. Genau meins.
Sie haben Ihre Geschichte aufgeschrieben, wie Sie als schwarzes Mädchen mitten in Deutschland in den 60ern, in den 70ern aufgewachsen sind. Das Buch heißt Rastafati, wie ich meine jamaikanischen Wurzeln fand. Ich mache jetzt nicht das, was Sie im Buch ganz häufig beschrieben haben, was Ihnen passiert ist, nämlich darf ich mal anfassen. Ich lasse das bleiben, aber ich würde Sie gern beschreiben, dass wir im Radio ein Bild von Ihnen haben, was ganz wichtig ist, glaube ich, heute Vormittag. Mhm. Darf ich sagen, dass Sie mittelgroß sind? Mhm. Sie sind, natürlich haben Sie schwarze Haut. Sie haben strahlende Augen, finde ich, braune strahlende Augen. Sie haben eine Brille. Sie haben schneeweiße Zähne, haben so eine kleine Zahnlücke hier vorn zwischen den beiden Schneidezähnen. Und Sie haben eben diesen Wuschelkopf. Ne? Wann haben Sie das erste Mal festgestellt, so wie ich aussehe, das ist ganz anders als die anderen rechts und links neben mir?
Da war ich vielleicht 4. Das war so eine Situation, in der wir, meine Mutter und ich, mit meinem zukünftigen Stiefvater zusammengezogen sind, damals zukünftig. Und dann ich zum ersten Mal zwischen vielen anderen Kindern stand, die dann mich auch genau auf diese Attribute angesprochen haben. Woher kommst du? Bist du aus Afrika? Was hast du für Haare? Darf ich das mal anfassen?
Wie war das, wenn man selbst denkt, was wollen die von mir?
Wahrscheinlich spaltet man sowas ab. Also ich hatte das große Glück, dass da direkt ein Mädchen war, das sich an meine Seite stellte. Und das ist mir im Leben immer wieder passiert, dass da quasi andere für mich gesprochen haben und gesagt haben, jetzt sass die doch mal, die ist wie wir und die will mit uns spielen. Und
kindliche Solidarität.
Ja, ganz genau. Also ich hatte da direkt immer solche kleinen oder auch später größeren Begleiter, die mich da durch die Situation gerettet haben.
Wie schnell haben Sie denn diese Situation, um das mal so weiter zu bezeichnen, akzeptiert?
Eigentlich, glaube ich, habe ich das nie akzeptiert. Ich wollte immer eine von den allen sein und habe überhaupt das Anderssein nicht akzeptiert. Also für mich war klar, ich bin so wie die anderen und das ist mir meistens auch nicht aufgefallen. Mhm. Es gab diese Momente, in denen ich mich so im Spiegel anschaute und dann dachte, ach ja, ich sehe ja tatsächlich dunkel aus. Aber das ist dann direkt immer wieder versunken. Das hatte für mich keine Bedeutung.
Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber Sie sind groß geworden in der Zeit der Schwarz-Weiß-Fotos.
Ja, das stimmt.
Also da ist ja dieser Unterschied noch krasser, wenn da so ein kleines, dunkelhäutiges Mädchen neben einem semmelblonden Mädel auf so einem Bild zu sehen ist, oder?
Ja, ja, ja.
Wer hat es Ihnen denn erklärt? Also wer hat dann irgendwann angefangen zu sagen, Yoshilein wurden Sie, glaube ich, genannt von Ihrer Mutter. Wer hat denn irgendwann mal gesagt, so und so ist es?
Meine Mutter, ja. Also mit diesen Fragen konnte ich ohne weiteres immer zu ihr kommen. Sie hat dann gesagt, sei stolz drauf, schau doch mal, alle wollen braun werden, du bist es einfach, du bist so geboren, das ist doch wunderschön. Und ja, schon als Baby haben alle gesagt, wie süß du bist. Mhm. Also sei da stolz drauf und es liegt halt daran, dass dein Vater Jamaikaner ist.
Wir können über Ihre Mutter noch ganz ausführlich reden. Das ist auch quasi eine ganze Geschichte wert. Sie teilen das ja in Ihrem Buch auch tatsächlich, die Zeit als Kind und die Zeit als erwachsene Frau, die dann ihren Vater sucht und übrigens auch findet. Wie haben Sie sich denn charakterlich von den anderen Kindern unterschieden? Kann man da was festmachen?
Aus sich selbst heraus ist das ja sehr schwierig. Also ich war immer ein feuriges Kind, auf jeden Fall. Sehr extrovertiert. Also vielleicht in der großen Gruppe erstmal ein bisschen stiller. Aber schon, wenn ich die Kinder kannte, immer so eher bei den Ideen bringen, die so lachten. Und ich habe das, glaube ich, aufgefangen. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall war ich sehr lebendig, lebhaft, bin eigentlich, glaube ich, nur gehüpft und habe viel gesungen. Und
gesungen im Gospelchor, haben Sie gesagt?
Im Gospelchor, aber auch von klein auf. Also auch bei uns zu Hause wurde viel gesungen. Mit meiner Mutter habe ich viel gesungen.
Also dass es der Gospelchor war und nicht der Kirchenchor der Gemeinde Meerbusch, ist ja auch bezeichnend, oder? Hatte das wie so eine magische Anziehungskraft?
Tatsächlich war es so, dass als ich in die 5. Klasse kam, ich erst in einem klassischen Chor war und dass mich quasi der Gospelchor dann da abgeworben hat. Also so für mich selber, innerlich, emotional.
Das Mädchen ist authentisch.
Ja, ich habe dann vom Gospelchor gehört und dachte, ach ja, hier passt du irgendwie besser rein. Ja, obwohl ich tatsächlich auch lange klassischen Gesangsunterricht hatte dann später.
Wir bleiben noch ein bisschen in Ihren Kindheitsjahren, gleich hier im HR1 Talk. Jutta Weber, die in den 60er, 70er Jahren als schwarzes Kind einer weißen Mutter in Deutschland aufgewachsen ist. Eine spannende Geschichte.
HR1. Genau meins.
Sie haben das Buch geschrieben, Rastafati, wie ich meine jamaikanischen Wurzeln fand. Die haben Sie ja erst als erwachsene Frau gefunden, diese Wurzeln in Richtung Jamaika. In was für ein Leben hat Sie das Schicksal eigentlich da 1964 reingeworfen?
Bezogen auf meine frühen Erinnerungen würde ich sagen, dass es eigentlich ein sehr traditionelles, strukturiertes Leben war. Also alles war geregelt. Es gab diese klassische Mittagspause. Es gab eben das Nicht-Spielen-Dürfen draußen. Und ich glaube, dass ich da tatsächlich mehr auffiel, als es heute so wäre, weil es einfach deutlich weniger Dunkelhäutige zum Beispiel in Meerbusch gab. Aber dass ich auch gleichzeitig dadurch so einen Status hatte, der es mir leicht machte, dort zu leben.
Vor allem dunkelhäutige Kinder mit einer weißen Mutter, die auch noch alleinstehend ist. Das muss doch für Mutter und Sie eine Tortur gewesen sein in diesen 60er Jahren.
Also ich glaube, wir haben es beide nicht so wahrgenommen. Ja, also letztendlich war es schon so, dass meiner Mutter vielleicht so das eine oder andere unterstellt wurde, gerade was jetzt so meine Entstehung anging, aber sie hat viel Wohlwollen erfahren, ja, dass eigentlich deutlich weniger ausgegrenzt wurde, als man das vielleicht vermuten könnte.
Wie hat Mutter denn diese Situation, die dann doch speziell war, nämlich alleinerziehend, eigentlich auch nicht richtig wissend, wer jetzt der Vater dieses schwarzen Kindes ist, mit dem Kind allein in Meerbusch, wie hat sie das denn gewuppt? Wie hat sie das hinbekommen?
Sie war immer sehr lösungsorientiert, ja, und hat also zum Anfang dann tatsächlich ja mit mir bei der Familie gewohnt, bei der sie auch arbeitete. Also das war eine Familie, die einen großen Radio-Fernsehladen in Düsseldorf hatten und die in Meerbusch lebten. Dort haben wir ja gewohnt. Und als sie dann eben da nicht mehr zurechtkam, weil sie sich immer mehr und mehr mit der Frau gestritten hat, der dieses Haus gehörte, ist sie einfach mit mir da weg. Und dann kam schon der Stiefvater.
Stiefvater Hans. Hans Lüdemann. War das jetzt so eine Liebe aus Notwendigkeit? Weil irgendwo mussten Mutter und Tochter hin?
Also sie sagt schon, natürlich hat sie sich verliebt, aber es war auch sicher ein Motor, dass sie Sicherheit brauchte. Und das hat er ihr schon geboten.
Hans Lüdemann hatte ein Lebensmittelgeschäft, richtig?
Ja.
Das muss doch für die kleine Jutta, das muss doch der Himmel auf Erden gewesen
sein. Das war ein Traum. Ich habe ja gedacht, alles das, was da so steht, das gehört alles uns. Ja. Ja. Das ist eigentlich das Paradies.
Da waren Sie doch automatisch die Chefin unter den anderen Kindern, oder?
Ja.
Ja. Sie schreiben auf Seite 52 in Ihrem Buch, auf Ihr Bitten und Betteln, also auf das Bitten und Betteln der anderen Kinder hin, steckte ich mir eines Nachmittags ein Dutzend Schokoriegel, Bonbons und Gummibärchen in die Taschen meiner Latzhose und belud mich noch mit Keksen und Crackern. So viel wie möglich stopfte ich in meine Hosentaschen. Als ich mit all den Leckereien unauffällig das Geschäft verlassen wollte, spürte ich an meiner Schulter eine fest zupackende Hand. Jutta, sag mal, was wird das? Hans, also der Stiefvater, packte mich an beiden Schultern, schüttelte mich, so böse hatte ich ihn noch nie erlebt. Hör mal, wir leben davon, dass wir den Kram verkaufen. Wenn du was möchtest, musst du fragen. Verstanden? War er streng?
Ja.
Typischer Stiefvater?
Also er war auch mit seinem tatsächlich dann später leiblichen Sohn genauso streng. Wenn ich mir das jetzt überlege, er war ja extrem jung, ja. Also er war 25, als zum Beispiel diese Szene da spielte. und hatte dann eben schon ein Kind und dann auch kurze Zeit später schon zwei und einen Laden zu führen. Also ich glaube, er musste so ein strenges Regime für sich innerlich führen, um das so zu wuppen. Aber es gab solche Sachen, wie dass eben meine Freundin und ich an die Fleischtheke gingen und dann bekamen wir halt so ein frisches Brötchen und durften uns so dick wie wir wollten eine Fleischwurstscheibe drauflegen.
Stiefvater kommt im Buch ziemlich prominent vor. Er ist inzwischen verstorben schon, das muss man auch sagen. Und er hat einen Satz für ihr Leben mitgegeben. Du musst mehr leisten, Jutta. Wie hat er das gemeint?
Ja, also auch wenn er es sonst immer ausgeblendet hat und man ihn nicht darauf ansprechen konnte, dass ich anders aussehe oder dunkelhäutig bin, so hat er da schon, glaube ich, erkannt, so für sich selber, dass ich gute Chancen in Deutschland habe, wenn ich gut gebildet durchs Leben gehe, aber dass meine Chancen schlechter sind, wenn ich das nicht bin.
Er hat einiges bewirkt. Sie sind Kinderärztin geworden. Mhm. Jutta Weber über ihr Leben als schwarzes Kind einer weißen, alleinstehenden Mutter vor 50 Jahren.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Jutta Weber, die jamaikanische Wurzeln hat und über die Suche nach diesen jamaikanischen Wurzeln ein Buch geschrieben hat. Rastafati heißt das Buch. Wie sehr, Frau Weber, ist eigentlich Rastafati, der übrigens Musiker in einer Band war, Musik in Deutschland gemacht hat, wie sehr ist der verantwortlich für ihren Musikstil?
Ich glaube, gar nicht so sehr. Ich denke schon, dass die Liebe zur Musik genetisch bei mir angelegt ist und auch gleichzeitig glaube ich aber, dass ich so intensiv mit Musik aufgewachsen bin, weil meine Mutter halt auch immer ein großer Jazz-Papa war.
Plattenladen, da hat sie gearbeitet.
Plattenladen, ja. Und mit Vorliebe eben Klassik- und Jazzabteilungen, also dass ich da auch mit so viel Musik im Ohr aufgewachsen bin und mit so viel Gesang, dass ich das gar nicht so trennen kann. Ja, also vielleicht kommt es wirklich tatsächlich von beiden Seiten.
Jetzt holen Sie musikalisch einen Stern vom Himmel, weil Sie Stars von Simply Red hören wollen. Was macht dieser Song mit Ihnen? Warum müssen wir den dringend spielen?
Das ist für mich absolute Gute-Laune-Musik und irgendwie impliziert es auch irgendwie das, was einem so vor die Füße fällt. Deshalb mag ich diesen Song. Ich bin großer Simply Red-Fan sowieso. Ich finde, also gerade früher, als er noch so wahnsinnig tanzte, da war das schon eine großartige Band und ich liebe diesen Song.
Dann spielen wir den jetzt für Sie und für ganz Hessen. Gute-Laune-Musik, Stars, Simply Red und Jutta Weber ist mein Gast im HR1 Talk. Frau Weber, Sie haben das Buch geschrieben, Rastafati, wie ich meine jamaikanischen Wurzeln fand, über das wir bis um 12 hier im HR1 Talk noch reden können. Lassen Sie uns mal über die Frau sprechen, die mir gerade gegenüber sitzt. Kinderärztin, vierfache Mutter, verheiratet, irgendwie ein komplett anderes Leben als ihre eigene Mutter, oder?
Ja, schon. Ich glaube schon, dass es sowieso so ein Bestreben ist von Kindern, auch von mir sicherlich, war, einen eigenen Weg zu gehen, von meiner Mutter unabhängig, ohne dass mir das bewusst
die
war.
Frage, ja, genau, die Frage ist ja immer, will man es anders machen oder soll man es anders machen? Wir haben ja gerade über Ihren Stiefvater gesprochen, der gesagt hat, Jutta, du musst mehr machen als alle anderen. Also lebt das so unterbewusst mit? Achte auf deinen Weg, achte auf das, was du machst?
Leiste viel. Also das war schon was, was mich angetrieben hat. Ich hatte, glaube ich, auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass man auf dieser Welt ist, um aus allem das Maximale rauszuholen.
Ist das echt so?
Ja, das war lange so.
Und können Sie sich nicht hängen lassen?
Genau, es fiel mir lange schwer. Also es ist irgendwann was ganz Gravierendes passiert. Ich war irgendwann mal sehr schwer krank und das hat dann irgendwie so einen Knick gegeben. Also ab dann habe ich dann gedacht, nee, also jetzt reicht's. Du hast viel erreicht und es ist auch okay, auf dieser Welt zu sein, ohne viel zu leisten.
Geht auch noch das zweite Stückchen Erdbeertorte mit viel Schlag drauf. Genau. Nein, aber ich glaube, man muss es dann wirklich auch, also vier Kinder, verheiratet, in dieses Studium der Medizin. Ich habe beim Lesen das Gefühl gehabt, diese Frau ist wirklich von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends durchstrukturiert.
Ja, also in so einem Flow aber. Ich weiß nicht, ich bin ja auch noch Psychotherapeutin. Es sind so viele verschiedene Gebiete, die sich ergänzen und die mir vor allem Energie geben. Also es gibt schon Dinge, die mich dann auch manchmal überfordern, aber das spüre ich eigentlich sehr wenig. Ja. Und was sich schon verändert hat, ist, dass ich in meinem Alltag immer noch genauso powerful bin, glaube ich, aber dass ich mir mehr Freiräume nehme. Also viel verreise, auch mit der Familie und so.
Die Familie, wenn Sie die ansprechen, zur Familie gehört Hannah.
Hannah ist die Zweitjüngste.
Ja. Und Hannah hat doch irgendwie den größten Anteil daran, dass sie heute wieder einen Vati haben, oder? Was hat dieses junge Ding angetrieben?
Also die Kinder hatten von klein auf, vielleicht auch mit diesem Blick auf diese dunkelhäutige Mutter, die sind deutlich heller, ja. Also zwei sind blond und zwei sind halt braunhaarig, aber die Haut ist bei allen olivfarben, also schon relativ hell. Aber mit diesem Blick auf diese dunkle Mutter, diese tiefe Sehnsucht, ihre Wurzeln intensiver zu kennen. Das war eigentlich, sobald sie sprechen konnten, sehr, sehr früh. Und bei Hannah war das sehr ausgeprägt. Also sie hat diesen Musikgeschmack, diesen jamaikanischen durch und durch gelebt, aber auch jetzt nicht nur im Reggae, so im herkömmlichen Sinne, sondern auch in allem, was davor kam, wie das zum Reggae führte, was danach kam. Also sie ist da völlig in der Szene und kann einem sämtliche Strukturen diesbezüglich erklären. Ja, also es ist einfach so eine ganz, ganz intensive Auseinandersetzung mit der Kultur und der Musik. Und das war schlussendlich dann klar, dass es bei ihr so sein würde, weil sie auch sehr strukturiert ist und sie musste das irgendwie zu Ende führen.
Wenn man ihr Buch liest, dann stößt man, finde ich, auf so eine Rasterbande.
Ja.
Also irgendwie haben ihre weißen Kinder, oder wenn sie sie beschreiben, mit olivfarbener Haut, dann trotzdem so eine Rasterverbundenheit. Mhm. Also wie muss ich mir das denn bei ihnen zu Hause vor 10 Jahren vorgestellt haben? Wie ging das denn ab, wenn die sich ihre blonden Haare plötzlich zu Rasterlocken geflochten haben? Mhm. War das Solidarität mit Mutter?
Ich denke schon. Also das Zweite war vielleicht auch, dass der Mann, den meine Mutter seit 18 Jahren hat, aus Gambia kommt und auch eben sehr schwarze Kultur lebt und auch immer auf diesen Reggae-Festivals ist und sie dann auch noch so eine Andockstelle hatten, so zu ihren Sehnsüchten. Und dann war es bei uns zu Hause tatsächlich so, dass in jedem Zimmer Jamaika war. Also Jamaika-Flagge, Bob Marley, die T-Shirts, Hanf-Embleme, obwohl die alle nicht kiffen. Also das weiß ich auch nicht, da haben sie sich irgendwie alle von ferngehalten. Aber
glauben Sie?
Glaube ich. Also auch da sind wir völlig offen. Aber naja, jedenfalls war das schon lebendig und bunt und sehr, sehr jamaikanisch, ja.
Jutta Weber, die Suche nach ihren jamaikanischen Wurzeln angetreten ist und diese Suche war erfolgreich. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und sie ist zu Gast im HR1 Talk. Überraschung, Frau Weber. Jetzt kommt was Akustisches durch die Drehtür. Mögen Sie das?
Ja, das mag ich.
Ja. Dann hallo in die Telefonleitung. Nicht sagen, wer Sie sind.
Nee.
Sagen Sie mal bitte, warum musste Jutta Weber dieses Buch, was vor mir liegt, unbedingt schreiben?
Weil ich finde, dass das...
Hi, Georg!
sie hat kurz gezögert. Also der Fuß war schon ein Stückchen vorn, dann hat sie die Tür nochmal zugemacht und dann ist sie durchgestoßen. Da ist Georg Ringsgwandl am Telefon. Herzlich willkommen, Herr Ringsgwandl.
Ja, grüß Gott.
Dann müssen Sie jetzt bitte einmal erzählen, warum musste sie das Buch schreiben?
Ich finde, dass diese Geschichte einfach eine ganz besondere Geschichte von Integration ist, von einer anderen Völkerschaft in Deutschland. Es ist ja so, dass wir normalerweise dieses Stereotyp pflegen, dass also die Deutschen blond und geortet und diszipliniert und kompletter Triebbeherrschung da wirklich zum Exportweltmeister sich da durchkämpfen. Ja. Und die anderen haben ein Beziehungschaos und da geht es drunter und drüber und die leben sozusagen ihren Bauch entlang und so. Und in dieser Geschichte ist es so, dass alle erwartbaren Figuren einfach gegenläufig sind. Also die blonde Mutter hat die unübersichtlichen Beziehungen und der Vater, der dann am Schluss rauskommt, ist wirklich nicht irgendein Obdachloser, der irgendwie auf Drogen in einem Slum hängt, sondern dieser unvorstellbarerweise ein Steuerberater.
Ja.
Und diese Mischlingstochter, die da im Radio ist, ist ja nicht irgendwie eine Tante, die so durch die Gegend schlingert, sondern ist ja einfach eine höchst strukturierte und unglaublich kluge Frau mit einem lupenreinen Deutsch, das ich nie so gut lernen werde.
Herr Ringsgwandl, dann müssen Sie das mal erklären, wenn wir schon bei den Kuriositäten sind. Sie sind Liedermacher, Kabarettist und Arzt steht da auch noch und mir sitzt eine Kinderärztin und Psychotherapeutin gegenüber. Wann hat das Schicksal Sie zwei denn zusammengeführt?
Das ist ja nur indirekt. Meine Frau hat Jutta mal irgendwann bei einer Psychotherapietagung kennengelernt. Und meine Frau hat mir auch diese Geschichte mal erzählt und ich dachte mir, unglaublich, das ist ein natürlicher, guter Plot. Und ich dachte mir immer, dass an sich diese Geschichte, so unglaublich sie überhaupt ist, dass diese Geschichte eigentlich ein Fernsehfilm sein sollte. Weil es wirklich so ganz typisch ist und es ist wirklich genau das, was zurzeit unsere Gesellschaft umtreibt. Und es ist eine Geschichte von einer Integration, die einfach treffender und auch rührender nicht sein könnte.
Herr Ringsgwandl, mir sitzt eine Kinderärztin gegenüber. Ich kenne ein paar Ärzte, die sind meist relativ sortiert und klar und manchmal gar nicht so emotional. Was sitzt mir denn für eine Frau gegenüber? An welcher Stelle ist sie denn emotional und wann ist sie so klar und sortiert? Wie haben Sie sie erlebt?
Also sie kriegt natürlich rote Ohren, wenn ich das sage, aber es ist so, dass Jutta Weber ist eine Frau, die gehört zu den ganz wenigen extremen Begabungen, die eine ganz außerordentlich helle Intellektualität haben. Die geht in einen Raum rein und kapiert innerhalb von einer Zehntelsekunde, was in dem Raum sich abspielt.
Oha.
Sie hat eine enorm hohe Empathiefähigkeit und sie hat eine Leichtigkeit im Umgang mit den Leuten. Sie lässt die Leute gewähren und das ist was, was ich außerordentlich bewundere, weil das von mir weit entfernt ist.
Sie guckt fast beschämt, guckt sie aus dem Fenster. Herr Ringsquandl, Sie haben quasi einen so großen Blumenstrauß akustisch durch die Tür getragen, dass er eigentlich gar nicht durchpasst. Ja? Ich danke Ihnen sehr dafür und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Georg Ringsquandl ist Kabarettist, ist Liedermacher und ist, kann man sagen, Jutta Weber, ist er ein Freund für Sie?
Ja, er ist ein Freund, auf jeden Fall.
Herr Ringsquandl, schönen Sonntag.
Ja, danke schön.
Ja, ihr habt euch also über seine Frau getroffen.
Über seine Frau getroffen, ja. Mhm. Und wir sind also auch mit der ganzen Familie schon dort gewesen. Die wohnen halt sehr schön in der Nähe von Garmisch. Wir fahren dann da zum Skifahren hin.
Ganze Familie.
Ganze Familie.
Dann hat er offensichtlich auch ein großes Herz.
Ja, er hat auch ein großes Herz, tatsächlich.
HR1.
Genau meins.
Frau Weber, ich habe gelesen und ich habe wirklich gestaunt. Wir haben ja schon über Ihren Stiefvater, über Hans gesprochen. Der kriegt aber auch ganz schön sein Fett weg, ne? In Ihrem Buch.
In welcher Hinsicht meinen Sie?
Also ich hatte das Gefühl, wow, da geht's auch ganz schön harsch zur Sache. Mhm. Ist Ihnen das schwer gefallen, auch wirklich ehrlich mit ihm umzugehen?
Also es musste schon so ein kleines bisschen authentisch für mich rüberkommen, ja, weil man sonst auch nicht verstanden hätte, warum da noch Platz war für eine andere Sehnsucht.
Mhm. Also die Sehnsucht nach dem leiblichen Vater hängt ja mit dem realen Leben zu ihm zusammen. Es gibt eine Situation, wo sie sich quasi vor einer Autofahrt mit ihm scheuen, weil sie gar nicht wissen, was sie mit ihm reden sollen. Mhm. Das ging mir echt ans Herz. Mhm. Also wie schwer ist das, sowas niederzuschreiben und zu wissen eigentlich, der kann sich ja nicht mehr wehren, ne? Aber es muss ins Buch, um ihn zu beschreiben. Es muss doch echt ein schmaler Grad gewesen sein.
Ja, also ich glaube, ich hätte mich auch tatsächlich schwer getan, wenn er noch gelebt hätte. Es hat mich, was das angeht, frei gemacht, aber es musste für mich raus und ich habe mich besser damit gefühlt. Also auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Es gibt ja auch andere Kapitel, zum Beispiel eben das, in dem ich beschreibe, wie das für mich war, als er starb. Und da ist eigentlich so als Essenz vor allem am Anfang erstmal übrig geblieben, was ich an Positivem mit ihm geteilt habe. Dass er sonntags mit mir schwimmen gegangen ist. Ja, dass er einfach auch irgendwie auf mich aufgepasst hat, dass er irgendwie auch stolz immer war auf mich. Aber diese andere Seite, die gab es auch und die war sehr wuchtig. Er hatte eine sehr strenge Seite, ne? Auch sehr verurteilende Seite.
Ich habe es gelesen und habe mir gedacht, eigentlich ein großes Ausrufezeichen hinter manche Sätze. Und es bedeutet, Eltern, achtet auf eure Kinder, auch wenn sie erwachsen sind.
HR1. Genau meins.
Der HR1 Talk mit Jutta Weber. Rastafati heißt dieses Buch. Ich habe es gern gelesen, habe es genossen. Sie schreiben über dieses Schwarz und Weiß im Leben. Wie schwarz und weiß ist denn das Leben jetzt in der Retrospektive in Ihrer Kindheit gewesen?
Eigentlich für mich jetzt so persönlich nicht besonders. Also es war jetzt nicht dieser große Kontrast da. Ja, also schon diese immer wieder aufblitzenden kleinen Erlebnisse, aber so im Großen und Ganzen habe ich mich als gut integrierter Teil der Gemeinschaft der Kinder gefühlt. Ja.
An welcher Stelle war dieses Schwarz und Weiß schmerzhaft?
Schmerzhaft wurde es in der Pubertät. Also ich glaube, als ich klein war, war ich sehr behütet und es wurde da riskant, wo ich einfach vielleicht zu dicht an die Familie heranrückte und das war in der Phase, in der ich begann, mich zu verlieben.
In Sebastian.
In Sebastian.
Sebastian, Ihr erster Freund, dem Sie, glaube ich, Nachhilfe gegeben haben. Mhm. Mutter von Sebastian fand das auch alles ganz toll.
Mhm.
Und dann, typische Situation, Kinderzimmertür geht auf, da knutschen die zwei.
Ja.
Das fand die nicht toll.
Genau, das hat sie völlig von den Socken gehauen. Also sie wollte einfach nicht, dass wir ein Paar sind. Das konnte sie sich nicht vorstellen.
Und dann kam dieser Satz, der da hieß?
Schwarz für sich und weiß für sich. Das war hammerhart. Also da war dann irgendwie auch klar, dass es tatsächlich ein Problem gab. Also selbst wenn es vorher Erlebnisse gab, dann habe ich gedacht, die können kein Problem darstellen. Da hat einer mal eine Meinung, aber da war es dann schon klar, dass es was tatsächlich mit mir zu tun hat, mit mir persönlich und dass sich das nicht so einfach von der Platte wischen lässt.
Und wie schwierig ist das denn, wenn Stiefvater in der Öffentlichkeit versucht zu erklären, warum das Kind jetzt schwarz ist und sagt, Mutter hat in der Schwangerschaft wahrscheinlich zu viel Lakritz gegessen. Also das erscheint mir im Jahr 2018 zum einen sehr dumpf und überhaupt nicht verantwortungsbewusst.
Mhm. Es war die totale Abwehr des Themas, völlig abgespalten. Also ich glaube, dass er einfach allen signalisieren wollte, frag nicht weiter. Es war so ein Mundstopfen, ja, in so einen Satz hinballern und dann war klar, da wird nicht weiter nachgefragt. Das ist einfach so dermaßen an den Haaren herbeigezogen, das gibt überhaupt keinen Boden für weitere Diskussionen.
Haben Sie sich selbst versucht, eine Antwort zu geben oder hatten Sie selbst mal das Bedürfnis, wenn er das schon so erzählt, dann erzähle ich es doch anders. Mhm. Also gab es so eine kleine Rebellion irgendwann mal in der kleinen Jutta?
Erst in der Pubertät. Also wirklich auch erst an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich akzeptiere nicht mehr, was er mir vorschreibt.
Wir sprechen gerade über früher. Ja? Mhm. Wir können aber auch über heute sprechen. Und zwar schreiben Sie in Ihrem Buch auf Seite 135, da sind wir im Heute. Erst letzte Woche, als ich in Düsseldorf im Warenhaus Horten mit einem Berg Klamotten beladen die Damenumkleide hatte betreten wollen, sprach mich die blond gelockte Verkäuferin so laut und jede Silbe betonend an, dass sich die Leute noch in der Herrenabteilung umdrehten. Du nix mehr als drei Teile mit in Kabine nehmen. Dabei hielt sie drei ausgestreckte Finger direkt vor mein Gesicht. Da möchte man doch ins Gesicht spucken, oder?
Diese Wut habe ich nie empfunden. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ja, aber vielleicht, also wenn zum Beispiel ich diese Situation mit einer Freundin oder mit meiner Mutter erlebt hätte, die hätten die Verkäuferin in der Luft zerrissen. Aber bei mir kam diese Wut nicht an. Ich habe die nicht empfunden.
Ich empfinde, mit Ihnen darüber über dieses Wort Rassismus reden zu wollen. Also Sie empfinden es nicht so. Aber ist das genau der Punkt, an dem wir, die Mehrheit, die Weißen in Deutschland, an uns arbeiten müssen? Ist das der Punkt, warum es bei uns nicht funktioniert?
So ist es. Also letztendlich ist es schon so, dass wir mehr davon ausgehen müssen, dass diejenigen, die vielleicht dunkelhäutig aussehen, auch komplett deutsch sind. Ja? Deutsch kultiviert, deutsch integriert in dieser gesamten Facettenartigkeit, in der man eben als Deutscher sein kann. Ich bin dunkelhäutig und habe eine andere Kultur, aber das ist auch deutsch. Und wenn wir das begreifen, dann geht es uns deutlich besser. Ja? Mhm. Dann sind Ängste einfach auch vom Tisch.
Also uns werden ja wahrscheinlich ein paar Menschen zuhören, die sich gefreut haben, dass Sie kommen und Ihre Geschichte erzählen, weil Sie vielleicht auch einen Ratschlag haben wollen. Wie gehen denn Menschen, die das Gleiche erleben wie Sie, am besten damit um? Sie haben für sich entdeckt, ich bin nicht gemeint, ich mache einfach weiter. Also offensichtlich tut es Ihnen nicht weh. Was machen die, die sich getroffen fühlen?
Sich erklären und wenn es geht, ohne viel Wut. Also ich habe oft so innerlich das Gefühl, dass es für mich gut ist, mich neben die Person zu stellen. Und ich möchte mich aus ihren Augen sehen und dann denken, was ist das da eigentlich? Und dann entdecke ich, dass ich vielleicht auch auf den Japaner schaue und denke, versteht er mich, wenn ich ihn auf Hochdeutsch anrede? Ja? Also, dass ich dann plötzlich denke, ich kann das in einem gewissen Maße verstehen, aber ne, wir müssen uns ein offeneres Herz machen und einfach auch einen offeneren Blick und das Unerwartete erwarten.
Jutta Weber ist mein Gast heute im HR1 Talk. Sie schreibt über das Suchen und Finden ihrer jamaikanischen Wurzeln. Eine dunkelhäutige Kinderärztin, Mitte 50, aus Krefeld. Da leben Sie noch, ne?
Ja, da lebe ich
gut.
Noch.
Ich habe einen Fragebogen für Sie, akustisch. Bedeutet, ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende. Mhm. Ja? Mein liebstes Privileg als Kinderärztin ist?
Dass ich meine eigenen Kinder behandeln kann.
Ich hasse es, wenn
Leute voreingenommen sind.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
das Leben wunderbar ist.
Mein liebster Ort ist
mein Zuhause in Krefeld.
Haben Sie eine Hängematte irgendwo?
Ja.
Gibt's eine oder mehrere?
Es gibt eine Hängematte und eine Sitzhängematte drin.
Ist es ein Streitobjekt?
Ja, wir sind da alle gerne drin.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,99.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass wirklich jeder wählen kann.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist
meine Kinder.
Neger.
Scheißwort.
David.
Goliath.
Gute Reaktion, aber David.
Sie meinen den David.
Genau, ja, irgendwo, ja. Aber schön, dass Sie direkt an Goliath denken. Also, ist denn David ein David gewesen oder war er ein Goliath?
Er war schon eher ein Goliath. Ist er auch immer noch.
Der kleine schwarze Junge, dann plötzlich in Ihrem Leben auftauchte, bei dem Sie babysitten waren. Mhm, ne? Der hat was verändert bei Ihnen, ne?
Ja, also ich war nicht mehr allein. Was das angeht.
Beim Essen, Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Können Sie Skifahren?
Ja.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin.
Taxi oder Straßenbahn?
Straßenbahn.
Handy am Bett, ja oder nein?
Ja.
Inzwischen, ne?
Inzwischen.
Auch da ist die Suche nach dem Vater wohl verantwortlich für, ne?
Ja.
Ich habe gelesen, dass Sie das immer abgelehnt haben.
So ist es. Und ich bin völlig drin in so einer Mail-Welt plötzlich und mag das, Mails zu bekommen.
Man kann sich das auch wieder abgewöhnen, Frau Doktor. Meine größte Niederlage.
Ah ja, da bin ich tatsächlich. Ich bin durch eine mündliche Prüfung gefallen im Studium. Das hat mich völlig gerafft.
Ja, ja, ja. Da lief es mal nicht, wie Sie wollten. Durch welche denn?
Anatomie. Ich hatte viel dafür gelernt, aber dennoch strenger Professor.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts steht Andrea Levi.
Die hat Sie auch sehr beschäftigt, ne? Wollen Sie die Geschichte schnell erzählen?
Ja. Es war eine Lesung in Köln und wir sind hingegangen. Und ich war völlig fasziniert, weil das erste Mal war, dass ich so ganz intensiv einer intellektuellen schwarzen Frau zugehört habe.
Und Sie waren völlig aufgeregt?
Ich war total aufgeregt. Also ich bin danach auch noch an den Büchertisch gegangen und da hat sie auch irgendwie so gesagt, hi und woher kommst du? Und danach habe ich gedacht, oh, ich muss viel mehr mich mit Schwarzen umgeben, denn mein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis bestand halt nur aus Weißen.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Wieder ich.
Jutta Weber im HR1 Talk.
HR1. Genau meins. Genau meins.
Im Buch schreiben Sie vom Klavierunterricht. Wie beweglich sind denn Ihre Hände heute noch, die Finger? Spielen Sie noch?
Ich spiele noch, aber überhaupt nicht mehr so viel. Also ich hatte Unterricht bis 18. Das ist dann eben doch schon lange her. Und ich konnte es auch nicht überall hin mitnehmen, wo ich so war.
Das macht sich mit dem Klavier so schlecht.
Ganz genau. Ich spiele gerne und manchmal tut es mir immer noch unglaublich gut, aber nicht mehr so häufig, wie ich vielleicht gerne würde.
Ich finde es total cool. Menschen, die Klavier spielen, sind doch eigentlich überall die Kings. Wo so ein Ding steht, macht man den Deckel auf, setzt sich dran, dann sagen alle, ach, wie schön. Können Sie das? Können Sie so einfach aus dem Kopf so Prima Vista spielen?
Nein.
Sie brauchen Noten.
Also, ja, ich brauche nur. Also ich habe meine 5, 6, 7 Stücke vielleicht, die ich auswendig spielen kann, aber eigentlich hatte ich eben klassischen Klavierunterricht. Und mein Sohn, der macht das, ne? Der setzt sich da irgendwie ran und spielt nach Akkorden.
Also der spielt einfach. Aber auch Saxophon.
Ja, ja, das stimmt.
Weil alle immer glaubten, das gehörte ja Oin, war das erste statt Owen, Jamaika und Saxophon. Mhm. Das waren diese drei Begriffe, die ihr Leben bestimmt haben.
Ja.
Hat er deshalb, weil Sie immer von Oin, Saxophon, Jamaika gesprochen haben, hat er deshalb mit dem Saxophon angefangen?
Mhm. Ich habe irgendwann mal auf einem Sommerfest der Kinderärzte gesungen und dann hat mich ein Saxophonist begleitet und dann war er 9 und spielte eigentlich Klavier. Also er wollte eigentlich immer schon Klavier spielen und dann hat er dieses Saxophon von dem Ständer genommen und hat direkt reingetrötet und es kam auch direkt ein Ton raus und dann war klar, das möchte ich spielen, das möchte ich unbedingt spielen. Mhm. Und dann hat er zu Weihnachten eins bekommen, weil es einfach so ein intensiver Wunsch war, dass klar war, das ist sein Instrument und hat dann auch durchgestartet.
Herzliche Grüße an die Nachbarn.
Ja, genau, es ist ein lautes Instrument.
Dann hören wir jetzt also Ihren Sohn, der in einer Band spielt, die heißt Horst Hansen.
Horst Hansen Trio, ja. Okay. Und sie sind aber zu fünft.
Gut. Sich leben, trauen. Und wir hören jetzt einfach auf das Saxophon. Das ist Ihr Sohn?
Ja.
Gut, dann legen wir los.
Wer schwimmt am weitesten raus? Wer traut sich zu, es zu wagen? Sich zu leben, zu trauen?
Jutta Weber, die Suche nach ihrem jamaikanischen Vater hat sie aufgeschrieben. Um es nochmal zu sagen, Sie sind in Meerbusch geboren, 1964. Sie haben eine weiße Mutter, einen schwarzen Vater, der Jamaikaner ist. Sie sind dunkelhäutig. Wie viel Jamaikanerin sind Sie denn? Weil Sie ja sagen, Sie sind Deutsche.
Mhm. Aber ich bin auch Jamaikanerin. Ich bin eine jamaikanische Deutsche.
Das ist ja der goldene Mittelweg. Ist es fast zu einfach, das so zu sagen? Also geht es Ihnen wirklich manchmal
natürlich.
Durch den Kopf, was kommt eigentlich zuerst bei mir?
So ist es. Das ist tatsächlich so. Also für mich wäre ich, glaube ich, Deutsche, wenn ich nicht auch schwarz wäre. Ja, also es ist schon so, dass es natürlich klar ist und dass es mir auch suggeriert und gespiegelt wird, dass ich eben schwarz bin. Und also kann ich nicht ganz und gar von hier sein. Also gibt es da noch was anderes an Wurzeln? Und das ist eben so mein mich verwurzelt fühlen mit Jamaika.
Was haben Sie alles unternommen, um Ihren leiblichen Vater zu finden?
Mhm.
Oder sind wir besser dran, wenn wir sagen, was haben Sie nicht unternommen? Mhm. Ist die Liste kürzer?
Ja. Also ich habe einiges versucht, aber dann eigentlich vielleicht auch so ein kleines bisschen halbherzig. Ne? Also das Allerwesentlichste war, dass meine Mutter dann irgendwann die Idee hatte, dass es irgendwo diesen vollständigen Namen geben könnte. Mhm. Oder zumindest es mir mitgeteilt hat. Es gab ja dieses Gerichtsverfahren, in dem dann eben klargestellt wurde, dass der erst anvisierte Vater nicht der leibliche Vater war und der dann die Alimente zurückhaben wollte. und dann tatsächlich ja in dieser Gerichtsakte niedergeschrieben wurde, wer dann tatsächlich der Vater ist. Ja.
Aber eben auch noch falsch geschrieben. Und Sie haben dann irgendwann eins und eins zusammengebracht und haben die richtige Schreibweise gefunden. Ja, Ihre Tochter Hanna stand irgendwann vor Ihnen mit einem Namen, mit einem Facebook-Eintrag. Mhm. Und dann haben Sie diesen Mann dort geschrieben. Mhm. Und er hat geantwortet. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie das so. Ja, er sei dieser Mann. Und wenn mein Name, also Ihr Name, Jutta sei, dann sei er mein Vater. Er trage seit fast 50 Jahren ein Foto von mir bei sich und habe immer darauf gehofft, dass genau dieser Moment irgendwann in seinem Leben eintreten werde. Ich bin sehr glücklich, dass du mich endlich kontaktiert hast, beendete er seine Nachricht. Das hast du großartig gemacht. Wie großartig war dieser Moment, diese Nachricht da auf dem Bildschirm zu sehen?
Das war schon großartig. Also es hat sich, bis dahin habe ich es ja nicht geglaubt, ne? Also selbst mit dem Foto oder auch mit dieser Gewissheit meiner Tochter konnte ich erstmal nicht so viel anfangen. Und dann habe ich ganz zögerlich angefangen hinzuschreiben. Aber als das dann kam, war es ja klar. Also ich hatte ja nichts von Tochter oder so geschrieben, sondern einfach nur, ich heiße Jutta und meine Mutter hat mir von einem Mann erzählt, den sie in Wuppertal kennengelernt hat. Und dann war es einfach klar. Es war klar, er ist dieser Mann, er ist mein Vater. Es ist was eingetreten, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es in diesem Leben eintreten würde. Und das war schon ein sehr großes Gefühl. Ja.
7. Oktober 2014 ging diese Tür am Flughafen in Düsseldorf auf. Und da kam der durch mit so einer Lederjacke, mit einem großen, breiten Lächeln. Ich stelle mir das schwer vor. Wie geht das, den Vater als 50-Jährige das erste Mal in den Arm zu nehmen?
Also es ist eben nicht das Gefühl, dass man seinen Vater in den Arm nimmt in erster Linie. Es ist ein Mann, der für einen sehr interessant ist. Ja, so würde ich es vielleicht beschreiben. Meine Mutter ist meine Mutter, die mich geprägt hat, die mich aufgezogen hat, die mich durch und durch kennt. Und da ist ein Mann, von dem ich einiges wusste, weil wir versucht haben, uns unser Leben detailliert in Mails zu schreiben. Wir haben ganz, ganz viel geschrieben zu Beginn, als wir voneinander wussten. Aber der eigentlich natürlich nicht mein Vater war im herkömmlichen Sinne. Ja, der mich nicht begleitet hat und nichts von mir wusste. Aber er war für mich hochinteressant. Ich wollte ganz viel von ihm wissen. Ja, ich wollte einfach verstehen, wie tickt er, um auch vielleicht Teile von mir besser zu verstehen? Das ist ja vielleicht auch die Sehnsucht, die man dann hat, wenn man mehr über seine Wurzeln weiß. Und deshalb, als ich ihn dann in den Arm hielt, so, was sehr selbstverständlich war und auch sehr nah, auch von ihm, da habe ich einfach nur gedacht, so, jetzt beginnt unser Weg. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir so aneinander haben.
Jutta Weber im HR1 Talk. 50 Jahre ohne leiblichen Vater und wir haben gerade drüber gesprochen, dann kam dieser Moment im Oktober 2014, dass er plötzlich vor Ihnen stand. Wie ähnlich sind Sie sich denn?
Wir sind uns äußerlich ähnlich, also wir lachen ähnlich. Er hatte auch als junger Mann dieselbe Zahnlücke.
Zwischen den Schneidezähnen.
Ja, genau. Und er kann ganz herzhaft lachen und dann aber auch so ein bisschen zu sich zurück. Also ich bin ja auch manchmal so sehr so bei mir und eher still und kann aber dann auch so ganz doll rauskommen aus mir und viel erzählen. Und das hat er auch ähnlich. Dann aber auch eine gewisse Sturheit. Mhm. Also das auch, das kenne ich von mir, wenn ich das so bei ihm sehe, dass so manche Sachen dann einfach so nach einer bestimmten Art und Weise zu laufen haben.
Wie geht's denn mit Ihnen beiden? Wie funktioniert es denn? Also gibt es jetzt wirklich eine Vater-Tochter-Beziehung?
Also konkret läuft es so, dass wir uns regelmäßig schreiben, eigentlich einmal in der Woche.
Auf Deutsch oder Englisch?
Auf Englisch. Aha. Er versucht sich manchmal noch so in deutschen Sätzen und ich schreibe ihm manchmal auch so zur Einleitung ein, zwei deutsche Sätze, aber dann geht es eben doch auf Englisch.
Weil das müssen wir sagen, er lebt nicht in Jamaika, sondern er lebt in Kanada und ist ein wirklich Steuerbeamter?
Ja, er ist Steuerberater und Buchhalter und hat lange bei der Regierung im Rentenressort gearbeitet, also wirklich so sehr strukturiert.
Und wie hat es denn Ihr Leben verändert?
Also es hat tatsächlich eine ganz andere zusätzliche Struktur noch gegeben. Also es gibt jetzt so einen Rhythmus, entweder wir treffen uns auf Jamaika mit der Familie, mit der Großfamilie oder in den Jahren, in denen wir eben nicht auf Jamaika sind, kommt er. Er kommt jetzt auch im Oktober wieder für einen Monat. Also wir haben da so einen Rhythmus gefunden und das macht natürlich schon eine Veränderung und das ist einfach so ein Draht, der dahin besteht. Ja.
Frau Weber, es wird viele geben, die zuhören, die aus bestimmten Gründen auch keinen Kontakt zu Vater oder Mutter haben. Oder umgekehrt, Mütter und Väter, die vielleicht ihre Kinder in einer misslichen Situation vor Jahrzehnten abgegeben haben. Was empfehlen Sie diesen Menschen?
Also wenn sie einen Funken in sich spüren, dann sollen sie dem nachgehen. Ja, also ich glaube, dass es sich lohnt, diese Türen aufzustoßen. Denn ich fühle mich deutlich freier und ich habe es vorher nicht vermutet. Also ich dachte eigentlich nicht, dass es so eine große Bedeutung für mich hat, aber es hat mir ganz viel innerlichen Raum gegeben.
Mhm. Es gibt etwas ganz Wichtiges zu klären, nämlich die Tatsache, dass wenn man Ihr Buch liest, das da heißt Rastafati, wie ich meine jamaikanischen Wurzeln fand. Wenn man das liest, merkt man, dass Sie als Kind immer Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter herstellen wollten. Also niemand hat gedacht, dass Ihre Mutter Ihre Mutter ist, weil Sie schwarz, Ihre Mutter weiß. Und Sie dann hofften, dass Ihre Kinder irgendwie mal zu Ihnen gehören. Sie haben einen weißen Mann, Sie haben 4 Kinder, die sind alle, Oliv haben wir vorhin gesagt, aber haben eine weiße Hautfarbe. Man erkennt wieder nicht, dass es Ihre Kinder sind. Sie sind Medizinerin. Wenn Sie Enkel bekommen, können die schwarz werden?
Ja.
Ja, das heißt, das Leben ist doch nicht verloren.
Nein, also die Kinder sehen mir schon ähnlich. Ne? Also man sieht es so von den Zügen, aber es gab ja tatsächlich diese Situation, dass ich nicht für ihre Mutter gehalten wurde, sondern für ihre Nanny.
Wir sind am Ende unserer Sendung und am Ende dürfen unsere Gäste immer etwas auswendig vortragen. Eine Zeile, einen Vers, eine Lebensweisheit. Fällt Ihnen irgendwas spontan ein, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würden?
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise Jahrtausende lang und ich weiß nicht, bin ich ein Falke oder ein Sturm oder ein großer Gesang.
Von wem ist das?
Rilke.
Schlauer Kerl.
Ja.
Das haben Sie ohne Versprecher aufgesagt, also muss es wichtig sein in Ihrem Leben.
Ja, das ist es.
Liebe Jutta Weber, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Es hat viel Freude gemacht, mit Ihnen zu reden. Vielleicht haben wir tatsächlich die ein oder andere Familie in Hessen auf diese Art und Weise irgendwie schon zusammengeführt. Viel Erfolg mit dem Buch. Herzlichen Dank. Auf bald.
Ich danke Ihnen sehr.
Tschüss.
HR1 als Podcast und täglich live.